Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge mit Pater Karl Wallner. Pater Karl, schön, dass du wieder mit von der Partie bist bei dieser Ausgabe von SDS. Pater Karl, die erste Zuschrift, die nimmt Bezug auf ein Interview, das du in einer österreichischen Zeitung oder einer österreichischen Zeitung gegeben hast, getitelt wurde: Die Kirche unserer Kindheit ist vorbei, wo du, glaube ich, sehr viel auch gesagt hast, dass der Islam in Europa auf dem Vormarsch ist und so weiter und so weiter. Und die Zuschrift geht so: Sehr geehrter Herr Pater Karl, ich hoffe immer noch auf das in der Kirche weitgehend verdrängte Thema katholische Kindheit. Mit besten Grüßen. Also die Überschrift: Die Kirche unserer Kindheit ist vorbei und das Thema katholische Kindheit.
Ja, was soll man darunter verstehen? Also ich bin dankbar, dass ich eine solche katholische Kindheit erleben durfte. Sie ist eine Folge davon, dass ich bin geboren 1963, aber dass sich über Jahrhunderte so etwas entwickelt hat wie katholische Milieus. Noch dazu eben jetzt, weil ich aus einer ländlichen Gegend komme, aus dem kleinen Dorf Wampersdorf, in Niederösterreich, 30 Kilometer südlich von Wien. Geboren bin ich allerdings in Wien. Also auf jeden Fall, da war alles geprägt davon. Also da hat es dazugehört, dass man in der Familie betet. Danke meinen Eltern für die Adventfeiern, für das tägliche Abendgebet am Bett für uns Kinder. Danke auch also für die guten Priester, die ich erleben durfte, die sehr viel für die Ministranten und jungen Leute getan haben, auch für die guten Religionslehrerinnen. Danke auch für das Vorbild meiner Eltern, auch für die schöne Stimmung in der Pfarrgemeinde. Wenn man da hinkommt, das war ein gesellschaftliches Ereignis, die Sonntagsmesse. Und wir waren eine große Truppe von 20 Ministranten und so weiter. Wir sind dann auch sehr lange ministrieren gegangen, bis 16, 17 Jahre. Also das war schon eine sehr gute Prägung, die man dadurch erleben durfte. Aber diese Milieus sind vorbei. Das ist die Realität. Ja, also das sind, wenn man solche Bücher liest, jetzt eben über Beschreibungen, habe da auch von einer Tiroler Bergbäuerin was bekommen, was mich sehr berührt hat. Also wie das damals noch alles so geprägt war, aber es ist vorbei. Ja, also das muss man eindeutig sagen. Deshalb gibt es eben bei uns auch keine Filme wie in Polen, wo dieses Milieu eben auch dargestellt wird. Wenn man so polnisch, es kann nicht polnisch, aber wenn man so polnische Serien anschaut, dann kommt dort immer der Pfarrer vorbei und der spielt auch eine Rolle und so weiter und so fort. Bitte, es gibt auch mehrere Krimis und so weiter, bayerische, wo solche Fernsehserien, wo dann die Priester oft merkwürdige Rollen spielen, aber das ist Theater und nicht Milieu. Also auf jeden Fall, das Milieu einer katholischen Kindheit ist vorbei. Deshalb glaube ich auch, also was ich glaube, wir müssen solche Milieus neu schaffen. Das war immer das Idee eines Mission Camp. Du musst eben schaffen, jetzt eben auch die Verbindung von christlichen Familien. Da gibt es bei uns wunderbare Initiativen, Initiative Christliche Familie, eben wo Familien, in denen die Ehepaare gläubig sind, die Kinder in einem gläubigen Milieu, die müssen sich auch verbinden, weil in dem Pfarren sind sie zusehends vereinzelt. Und das ist nicht gut, weil Kirche ist Gemeinschaft. Ja. Wer glaubt, ist nicht allein. Deshalb brauchen wir die neue Schaffung von katholischen Milieus, damit katholische Kindheit wieder systematisch möglich wird.
Die Kirche unserer Kindheit ist vorbei. Andere reden vom Abschied von der Volkskirche. Als Hinführung zur nächsten Zuschrift, da ist die Rede von den Theorien der Frankfurter Schule. Also 1924 wird in Frankfurt das Institut für Sozialforschung gegründet. Daraus entwickelt sich dann vor allem in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die sogenannte Frankfurter Schule. Darunter versteht man eine geisteswissenschaftliche Denkschule, die hat sehr die junge Bundesrepublik geprägt und auch diese internationale anti-autoritäre Studentenbewegung stark beeinflusst. Am Anfang stammten da so Namen wie Max Horkheimer, Theodor Adorno, später dann auch Jürgen Habermas. Habermas ist ja der Philosoph, mit dem dann wenn Kardinal Ratzinger kurz vor der Wahl zum Papst in der Katholischen Akademie in München diskutiert hat, das hat er damals sehr viel Furore gemacht, worum geht es denen oder ging es denen zum Beispiel auch um die Frage, das war ein Thema, wie konnte die Vernunft umschlagen in die Barbarei des Nationalsozialismus, oder letztlich geht es ja auch um linke Gesellschaftskritik im neomarxistischen Sinne, Pater Karl, oder halt auch darum. Jetzt zu dieser Zuschrift, da geht es darum, wie sich die Volkskirche nach und nach so verabschiedet hat. Sehr geehrtes Seelsorgeteam, das ist aus einer längeren Zuschrift, die Austrittsbewegung begann zu Beginn der 70er Jahre. Es war die Nachkriegsgeneration, die in steigendem Wohlstand ohne Kriegserfahrung groß geworden war. Sie folgte mehr oder weniger wissend den Theorien der Frankfurter Schule. Diese Generation war überwiegend noch christlich erzogen und deren Eltern führten in der Regel ein Leben nach christlicher Überzeugung. Deren Kinder verließen jedoch in steigendem Maße die Kirche. Formal besaßen und besitzen sie noch die Zugehörigkeit zur Kirche als Karteileichen. So ist es auch erklärbar, dass diese Nachkriegsgeneration ihre eigenen Kinder fern jeglicher christlicher Orientierung aufwachsen ließen und vereinzelt noch Taufen, Kommunion und Firmung als singulärer Event feierten. Daher findet man in den Kirchen kaum noch Besucher unter 30 Jahren. Nach oder während der Pubertät macht sich diese junge Generation selbstständig, gründet eigene Familien und wohnt nicht mehr am Heimatort. So viel man aus dieser Zuschrift. Viele Grüße. Punkt, Punkt, Punkt.
Ah, da könnte ich sehr viel dazu sagen. Vielleicht fange ich mal an. Aber bitte um Entschuldigung, ich bin Österreicher und das darf jetzt nicht verstanden werden, als würde ein Ösi jetzt eben die deutsche Seele jetzt eben bashen. Aber es ist einfach ein Faktum, dass, wie soll ich sagen, der deutsche Geist sehr dazu neigt, Ideologien zu bilden, im Guten wie im Schlechten. Wir hatten auch einen der größten Theologenpäpste, den die Kirche je hatte, das war Benedikt der 16. Aber das beginnt eben jetzt auch von der Reformation über Hegel, nicht, der sich dann in Links- und Rechtshegelianismus, wo dann der Marxismus entsteht, Ideologien, die die Welt geprägt haben. Ernst Haeckel, der wenig bekannt ist heute, aber der den Darwinismus in eine Rassenideologie übersetzt hat, die dann von den Nazis übernommen worden ist, wo sich wirklich Ideologien dann bilden und verfestigen. In der Nachkriegszeit war die Situation so, dass man am Anfang versucht, das ist meine Interpretation, versucht eben jetzt wieder einfach weiterzumachen und das Ganze zu vergessen. Und dann eben, wo das Ganze so schien, das etabliert sich wieder so, dann kam eben die 68er-Bewegung, die, wie soll ich sagen, mit einem totalen Destruktivismus von allem bisherigen reagiert hat. Und das ist diese Revolution in sexueller, in kultureller Hinsicht. Das ist eben die Zeit der Frankfurter Schule. Also es gibt, wie soll ich sagen, und das ist wieder eine neue Ideologie, die entstanden ist, als alles, was bisher war, ist falsch und alles, was irgendwie modern und neu ist, ist anders und so weiter. Derzeit die Ideologie eben des Tolerantismus, der eben auf den Exklusivismus auch reagiert, der in der Nazizeit so dominierend war, bis in den Rassenwahn. Und jetzt eben, dass alles eins ist und man gar nicht mehr benennen kann, was ist normal, was ist nicht normal und so weiter. Also was ist naturhaft, was ist nicht naturhaft. Also es ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und da haben wir schon das Phänomen, aber nicht nur in Deutschland, muss man sagen, sondern europaweit, dass eben dieses, also alles, was bisher in der Kirche war, braucht man nicht. Und dann auch, ist Gott überhaupt ein Thema? Also auch dieser große Gotteszweifel, ich erinnere an Jean-Amery und Jean-Paul Sartre, der war zwar Franzose, und Albert Camus, also der große Aufstieg des Atheismus, der dann ja dazu geführt hat, dass nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil Paul VI. Ein Sekretariat für die Nichtglaubenden, also für die Atheisten eingerichtet hat, weil man geglaubt hat, das ist jetzt also die große Herausforderung, also der Atheismus, sprich im Sinn des Kampfes gegen die Kirche. Wir hatten ja auch eben jetzt auch den exportierten Marxismus, den nach Russland exportierten Marxismus, der atheistisch war. Entschuldigung, wenn es zu kompliziert ist. Aber das hat sich inzwischen aufgelöst. Das Sekretariat ist nicht notwendig, weil eben die Folge war die Esoterik. Da haben dann neue, jetzt eben religiöse Vorstellungen uns besetzt. Und ich sage immer, Entschuldigung, das klingt jetzt sehr primitiv, ja, und ich sage es bewusst, aber so, ich traue mich das hier zu sagen. Also ich sage immer, also die Generation eben der liberalen Katholiken hat eine Generation von Kindern hervorgebracht, die Esoteriker waren. Die Esoteriker haben dann eine Generation hervorgebracht, die dann jetzt eben Agnostiker sind, die säkulare Atheisten sind und für die, die unmeliatiös gegenüber Gott geworden sind. Und die jetzige Situation ist einfach die, dass von dem allen bald nichts mehr geben wird, weil wir keine Kinder haben und es sind andere Religionen da, die eben diese, wie soll ich sagen, also dieses Vakuum jetzt eben füllen, das durch dieses, wie soll ich sagen, Sichtum des Christentums entstanden ist. Also wir haben in Wien zum Beispiel, gab es einen Artikel vor kurzem in einer Zeitschrift, dass die SPÖ, also die Sozialdemokratische Partei, mittlerweile die religiöseste Partei in Wien ist. Nicht eben jetzt die Christdemokraten, die bei uns ÖVP jetzt eben heißen, sondern die SPÖ. Warum? Weil die so einen hohen Prozentsatz an Muslimen haben und Muslime sind religiös. Und unsere Leute nicht, also wo noch Christen sind, also die nehmen es einfach nicht ernst und so weiter. Muss aber schließen, Entschuldigung, mit einer positiven Sache. Also es stimmt nicht ganz so, dass bergab geht. Im Augenblick läuft eine Welle von Amerika aus und die kommt bei uns auch an. Ich habe vor kurzem mit Priestern gesprochen. Wir haben überall die aufregendsten Bekehrungen. Junge Leute von weit her, man weiß nicht warum und so weiter. Wir hatten auch vor 2 Jahren, glaube ich, in Frankreich 13.000 Erwachsenentaufen, wo vor allem junge Leute, Franzosen, die gesagt haben, unsere Eltern haben uns den Glauben vorenthalten. Ja? Wir wollen aber glauben. 13.000, das ist relevant, weil das dann eben keine Taufscheinchristen sind, sondern das sind wieder Christen, die aus der Überzeugung jetzt eben leben und die das Evangelium ernst nehmen. Also ich sehe es nicht so schwarz, aber dass wir 200 Jahre jetzt eben Destruktion eben des christlichen Glaubens und des Gottesglaubens in Europa hatten, das ist ein Faktum.
Papst Franziskus betont ja immer wieder die Rolle auch der Großeltern bei der Glaubensweitergabe. Also wir reden in dieser Sendung nicht nur, die Kirche unserer Kindheit ist vorbei oder Abschied von der Volkskirche, sondern wir wollen ja immer auch die Chancen hier eröffnen. Und ein so ein Thema sind eben die Großeltern, die da ganz stark sein können. In dieser Zuschrift, die ich eben vorgetragen habe, da heißt es auch, es ist unmöglich, wie Sie vorschlagen, dass Großeltern durch ihr Vorbild beten und in das Leben Gott einbeziehen, ihre Enkel beeinflussen könnten. Das war in den früheren Generationen nicht nur möglich, sondern selbstverständlich. Tatsächlich sehen sich heute Eltern und Kinder und Enkel nur noch sporadisch ein paar Mal im Jahr. Da wird dann verständlicherweise über Familienangelegenheiten gesprochen, zumal seitens der Kinder tunlichst das Thema Religion vermieden wird. Auch die Eltern vermeiden das Thema. Zu diesem Verhalten gibt es viele Gründe. Im Prinzip weiß man, dass es zu Disharmonien kommt. In ihrer Sendung betonen sie immer wieder, dass man in jedem Fall Streit vermeiden soll und so weiter und so weiter. Pater Karl, du hast es gerade erwähnt, in Frankreich waren es ja 12.000 junge Erwachsene und Katholiken, die sich haben taufen lassen in der Osternacht 2024. Und tatsächlich haben viele von denen gesagt, was sie bewegt hat. Das waren Glaubenszeugnisse im Internet. Das war die Teilnahme an einer feierlichen Liturgie. Und das war eben die Einfachheit, mit denen ihre Großeltern mit ihnen über den Glauben gesprochen haben. Aber also natürlich steht im Raum, ganz kurz noch, Pater, natürlich in dieser Zuschrift kommt halt zum Ausdruck, die Kinder sind oft weggezogen auch, die Enkel leben woanders, die Möglichkeit besteht so gar nicht mehr so einfach.
Also die Situationen sind sicher sehr verschieden und das ist aus einer persönlichen Situation so pessimistisch geschrieben, aber meine Erfahrung ist wirklich die, dass die Großeltern mehr Einfluss auf die Glaubensweitergabe haben als irgendjemand sonst, weil die Oma ist irgendwie, wenn sie den Glauben auf natürliche Weise nicht wie Gott und so weiter leben, wenn sie einfach, sie müssen nicht mit den Kindern und Enkelkindern über Gott reden, aber sie gehen in die Kirche, ja, sie beten vor dem Essen, ja, also so ganz, und wir haben ja das hat versucht, ich möchte es nach langer Zeit wieder mal hochhalten, also diese Gott-kann-Bewegung, die wir gegründet haben 2017 bei Missio Österreich, du betest ein gesetzlichen Rosenkranz. Ja? Und es geht eben wirklich darum, für die jungen Leute zu beten, ja, es ist keine Spendensache, sondern wir suchen Gebete, ein gesetzlichen Rosenkranz täglich, dann denk an Leute, die weg sind, meistens sind es dann die Enkelkinder, weg sind vom Glauben. Die Enkelkinder, aber auch Nachbarskinder. Also so hat unsere Pauline Marie Charicot begonnen, für die Weltkirche zu beten. Die hat damals für einzelne Kontinente ein Gesetzchen beten lassen. Wir beten für die jungen Leute hier vor Ort. Und da kannst du mitmachen. Jung, alt, Omas und so weiter. Wir haben viele Omas, die da mitbeten und wir haben auch Gebetserhörungen. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir alle, ja, die Omas haben eine besondere Beziehung zu den Kindern, auch wenn sie es selten im Jahr jetzt eben sehen, zu den Enkelkindern nicht. Aber es ist, die Oma ist für die Kinder ein Schatz, ja, weil sie meistens ausgewogen ist, ja, sie ist nicht so streng wie die Mama oder hat Angst bei der Erziehung, was falsch zu machen. Bei der Oma ist man entspannt, ja, die Oma freut sich, wenn die Enkelkinder kommen, es gibt was Gutes zum Essen. Entschuldigung, wenn ich alle diese Klischees jetzt eben bediene, aber es ist wirklich etwas, was mir auch die Jugendlichen erzählen, dass ihre Oma durch ihr Beispiel und auch indem sie einfach gewusst haben, die Oma oder der Opa, die beten jeden Tag für mich und denen ist es wirklich wichtig, in die Kirche zu gehen, beim lieben Gott zu sein. Oder oft haben Omas dann, wenn's die Kinder betreuen, aus der Kinderbibel vorgelesen. Und das öffnet das Herz des Kindes auf diesen transzendenten Horizont, der Gott ist.
Genau dazu eine Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pater Karl, sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, unsere beiden Enkelkinder folgen mit großem Interesse den biblischen Erzählungen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Ich bin gespalten. Ich frage mich, darf ich Ihnen das schon zumuten? Es liegt mir sehr am Herzen, dass Sie von Gott erfahren. Nun ist es so, dass Sie besonders die grausamen Geschichten in Ihren Bann ziehen, besonders die Lebensgeschichte, die Leidensgeschichte Kain und Abel und so weiter. Nun ist es so, dass die Eltern der Kinder die biblischen Geschichten kategorisch ablehnen, weil sie befürchten, dass die Seele der Kinder Schaden leidet, sie Albträume bekommen und auch nicht mit Gewalt konfrontiert werden sollen. Ich respektiere natürlich den Willen der Eltern. Und dann ist die Frage, wie soll ich mich verhalten? Mit herzlichem Dank für Ihre Mühen.
Ja, also ich bin kein Spezialist für Kinderpädagogik, aber ich merke schon, also dass die Eltern dann also in Panik sind, wenn ihre Kinder mal irgendeine Sendung sehen, Und dann sind die mit 11 Jahren in der Internetpornografie und so weiter übers Handy und dann Grusel- und Horrorfilme. Also ich weiß nicht, ob diese Overprotection jetzt eben wirklich sinnvoll ist, noch dazu, wenn es um biblische Erzählungen geht. Also ja, man muss ein bisschen aufpassen. Darf ich eine Anekdote erzählen? Ja, also wie ich Kaplan war in Heiligenkreuz, frisch geweiht, bin ich dann immer wöchentlich in den Kindergarten gegangen und habe dort mit den Kindern jetzt eben biblische Geschichten gespielt. Das war immer so eine halbe Stunde Lieder gesungen. So habe ich meine ganzen, wo ich in der Seelsorge war, immer einmal in der Woche im Kindergarten. War ganz wichtig, in Österreich gibt es Gesetze, die das eben auch, wenn die Leitung das nicht wollte, also es ist möglich, ich hatte nie Schwierigkeiten, die haben sich immer gefreut, wenn der Pfarrer oder der Kaplan damals was. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wir spielen dort David und Goliath. Ich war der Goliath. Und ein kleiner Bub durfte dann eben jetzt schießen und ich habe über Gott gelästert als Goliath und er hat gesagt, nein, also ich liebe Gott und dann hat er geschossen und ich bin dann umgefallen und dann habe ich leider die biblische Geschichte zu genau gekannt und habe dann auch noch den Buben mir den Kopf abschneiden lassen mit einem Schwert. Und das war alles für die Kinder sehr schön und sehr lustig. Aber dann am Nachmittag, also sind die Telefone heiß gelaufen beim Pfarrer, weil die Leute angerufen haben, was hat der Kaplan denn da gemacht? Unsere Kinder spielen den ganzen Tag Kopf abschlagen. Also da muss man schon aufpassen. Also, das war wirklich ein pädagogisches Fettnäpfchen, in das ich da getreten bin. Also man muss da schon aufpassen. Also jede Geschichte aus dem Alten Testament ist nicht geeignet. Aber die Kinderbibeln, da gibt es wirklich sehr gute, haben ja dann meistens Fassungen, die man Kindern durchaus zumuten kann. Und da gibt es natürlich Action, weil Gott ja actionhaft, also aktionshaft in unsere Welt jetzt eben eingreift und alles zum Guten führt. Und da geht es eben auch um Tod, um Krieg, um Kampf, um Leid und so weiter und so fort. Also dass ja auf jeden Menschen irgendwann einmal zukommt. Und ich glaube, dass die biblischen Geschichten also nicht dazu angetan sind, Kinder zu traumatisieren. Aber wenn man eben Altes Testament nicht, dann gibt es im Neuen Testament so viele Erzählungen, wo Jesus heilt und so weiter. Und die, wie gesagt, manche Eltern sind dann oft dagegen und verbieten das dann sogar den Großeltern. Da muss man halt schauen, dass man klug ist und man muss schon respektieren, was die Eltern jetzt eben wollen. Aber eine kluge Oma findet immer eine Möglichkeit, den lieben Gott ins Spiel zu bringen.
Wir reden hier in dieser Sendung vom Abschied von der sogenannten Volkskirche, der einfach weite Teile in der Bevölkerung angehören oder angehört haben. Die Auflösungserscheinungen sind bekannt, hohe Austrittszahlen, niedrige Geburtenrate, Auflösung katholischer Milieus, hast du erwähnt, Vereinsstrukturen werden immer größer, immer weniger geistliche Berufungen. Aber eben, wir wollen in dieser Sendung nicht nur sagen, wie schlecht alles ist, sondern eine Perspektive öffnen. Ich glaube, von Karl Valentin stammt diese Aussage, wer am Ende ist, der fängt einfach wieder von vorne an. Der hat es ganz einfach, der kann wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein guter Tipp ist auch, dass hier eine Chance besteht. Und zwar, wir haben hier in unserer Sendung unten hier drin stehen, wir sind Hauskirche. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, wieder anzufangen. Das Zweite Vatikanische Konzilium Gentium erwähnt die Familie als Hauskirche und da heißt es durch Wort, Nummer Gentium 11, durch Wort und Beispiel sollen die Eltern für die Kinder die ersten Glaubensboten sein. Und übrigens auch Johannes Paul II. In der apostolischen Schreiben Familiares Consortio erwähnt diese Hauskirche. Und so wie es die große Kirche gäbe, müsse auch die kleine Hauskirche ständig und gründlich in die Frohbotschaft tiefer einführen, einfach wieder von vorne anfangen im Kleinen, damit was wachsen kann. Wir wollen jetzt nicht alles schlecht reden, es ist noch viel da. Wir haben viele Menschen, die noch zu den Gottesdiensten nehmen, am Pfarreileben teil, aber in manchen Bereichen ist es eben sehr ausgedünnt und einfach wieder hier im Kleinen beginnen.
Ja, diese Texte des Zweiten Vatikanums, auch in der Pastoralkonstitution ist, glaube ich, von Hauskirche die Rede, sind die unbeachtetsten Texte des Konzils, weil ich glaube, zugleich glaube ich, dass sie pastoral die allerwichtigsten wären. Wenn ich mir die Situation eben in Afrika anschaue, dort ist die Familie ein Ort, wo gebetet wird, wo Gott einfach gegenwärtig ist. Wir haben in in Ruanda zum Beispiel in der Corona-Zeit so eine Aktion unterstützt, wo die Pfarrer die Chance genützt haben, der Lockdowns und alle Familien besucht haben, natürlich mit Masken, ich glaube 3000 Familien waren das in diesem hügeligen Land, wir haben tolle Bilder dazu und wir haben ihnen dann die verschiedenen pastoralen Materialien, Herz-Jesu-Bild und so weiter zur Verfügung gestellt und das Ganze auch finanziell unterstützt, dieses missionarische Projekt. Das war bewegend, wie dort in den Familien gebetet wird, miteinander gebetet wird, das ist das ganz Entscheidende und bei uns tut man immer nur Frauenpriestertum und Zölibat und so weiter. Nein, wenn die Kirche beginnt von unten und sie beginnt in den Familien, sie beginnt im Verhältnis der Eheleute zueinander, die miteinander beten sollen. Kinder bekommt man im Letzten nicht nur ein biologisches Leben in die Welt zu setzen, sondern auch das Leben der Gnade weiterzugeben. Das heißt, Kinder brauchen den lieben Gott und das sollten Eltern alles tun und Großeltern, damit das jetzt eben geschieht, weil warum nehmen die Depressionen und alles zu? Weil die Leute keinen Lebenssinn haben. Warum sind so viele eben jetzt mit Borderline? Weil sie keine Fundamente jetzt eben haben und so weiter. Also es ist schon auch ein religiöses Phänomen, das gesellschaftlich einen negativen Impact hat. Wenn der christliche Glaube nicht weitergegeben wird, dann ist das eine Beschädigung unserer Gesellschaft auch im Letzten. Aber natürlich, ganz kurz noch, dass ich das nicht vergesse. Es gibt so viele gute Materialien zum Thema Hauskirche. Es gibt solche Hausbücher, wo man dann eben Tipps findet, was man im Advent, was man in der Osterzeit jetzt eben machen kann, wie man miteinander betet. Ich glaube, der Verlag Ehren Familie in Salzburg hat da sehr gute Materialien. Bitte eben jetzt, tut das konkret umsetzen, weil sonst ist diese Stunde der Seelsorge, wo du gesagt hast, es geht ins Praktische, wieder nur so ein Blabla. Ich habe mit den Ideologien des 20. Jahrhunderts begonnen, aber es soll konkret eben jetzt auch heißen, dass ich konkret etwas tue. Und jede Oma, jeder Opa, jede Tante, Onkel, Paten und so weiter, Eltern, Vater, Mutter sind hier in der Pflicht, konkret jetzt eben Hauskirche zu bilden. Das geschieht, indem man Tischgebet beginnt, indem man mit Adventkranz feiert, indem man gemeinsam in die Messe geht oder darüber spricht, wann gehst du? Ich muss in die Farbenmesse, weil ich habe am Sonntag das und das. Also indem man das miteinander plant, indem das Ganze ein Thema ist. Und dann eben, indem man das auch zeigt, durch ein schönes Kreuz, durch ein Herz-Jesu-Bild, die Mutter Gottes, wenn die gegenwärtig ist, eine Gebetsnische. Die Familie Hüger im Süden von Augsburg, nicht, also die hatte so eine Gebetsnische eingerichtet. Dort haben die Kinder alle gebetet. Ich glaube, 3 von den Söhnen sind Priester geworden und 2 Schwestern und so weiter. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, die wirken auch bei uns, der Gemeinschaft Brüder Samariter. Aber einfach, wo Hauskirche ist, dort kann die Gnade Gottes auch in einer Weise jetzt eben eingreifen, die wirklich atemberaubend für die Zukunft der Kirche eben ganz wichtig ist. Und es macht euch glücklich, wenn ihr in der Familie durch Jesus miteinander verbunden seid.
Katholisch.de veröffentlicht im Oktober 2024 einen Beitrag: Bei den Zarellas ist Beten ein Familienritual. Sie ist Moderatorin, Jana, Ina Zarella und er, Giovanni Zarella, ist ein Entertainer. Und sie haben Kinder und sagen in diesem Beitrag, Beten ist ein Familienritual bei uns. Wir bedanken uns auch im Gebet bei Gott für alles, was wir haben, für unseren Tag, für unser Haus, für unser Essen. Und unsere Kinder sind unglaublich dankbar und demütig dem Leben gegenüber, dass wir als Familie leben. Uns ist es wichtig, ihnen die richtigen Werte mitzugeben, als dass sie eine Jeanshose in 3 verschiedenen Farben erhalten. Ja. Also ganz konkret, einfach das erste anfangen mit dem Gebet. Ja. Ganz einfach.
Bitte, bitte, Thomas, mach noch eine Sendung mal dazu, weil das Thema ist so absolut wichtig jetzt eben. Ich erlebe das gerade eben bei jungen Leuten, die frisch zum Glauben kommen und auf einmal erzählen mir da, ich habe zu Hause jetzt, ich habe aus meinem Fußballverein, sind wir jetzt 15 Leute, die sich wöchentlich treffen zum Gebet und so weiter. Also es ist es wirklich, das große Problem der Kirche ist, dass wir nur mehr im kirchlichen Raum stattfinden. Das heißt, in der Kirche und dann vielfach auch nicht einmal in der Kirche, sondern in irgendwelchen Sitzungsräumen und so weiter. Also das ist heute Kirche geworden. Aber Kirche ist ein Gesamtes. Ja. Das beginnt mit der Familie, mit der Ehe, das beginnt miteinander beten und so weiter. Das beginnt mit Tischgebet, das beginnt eben jetzt wirklich, dass die Kirche Hauskirche ist. Ich glaube, das sind pastoral die wichtigsten Kapitel, die wir überhaupt jetzt eben haben, dass wir jetzt eben Familie verstehen als einen Ort, wo Kirche beginnt. Ja, sie ist der kleinste Teil jetzt eben der Gesellschaft und zugleich auch der fundamentalste Teil für die Kirche als Gemeinschaft.
Wir haben schon gesprochen über das Gebetsleben. Wir haben schon gesprochen über zusammen die Heilige Schrift möglicherweise lesen. Und was immer auch ein guter Tipp ist, Thema Hauskirche, wie man hier starten kann, dass man sich einfach auch am Kirchenjahr orientiert. Ostern, also Fastenzeit, genau. Ostern, Pfingsten, dann Allerheiligen, Weihnachten und hier immer tiefer auch in den Glauben sich einführen lassen und einfach bei sich selber anfangen, nicht immer nur die anderen, alles geht den Bach und dann einfach wieder anfangen. Karl Valentin, wer am Ende ist, kann einfach von vorne wieder, ich finde das so eine coole bayerische Weisheit.
Ja, den schönen Namen noch dazu, Karl. Ja, also, und was würde ich sagen? Ja, also ich wollte nur sagen, ihr müsst in die Familie auch investieren. Wenn ihr eine Familie wollt, die miteinander ist, wo man natürlich, also eine streitfreie und konfliktfreie Familie wird es nie geben. Es gehört einfach die Kultur dazu, dass man lernt, sich zu leiden, auch aneinander zu leiden. Aber eben, es gibt so viel Gnade, die nicht genützt wird. Und du musst eben, wenn du ernten willst, musst du investieren. Wenn du bei deinen Kindern, wenn du möchtest, dass deine Kinder in einem glücklichen, runden, wie soll ich sagen, in einer Stabilität ihrer Persönlichkeit rauskommen, dann bitte nimm den lieben Gott in das Familienleben hinein. Ja, bete mit den Kindern, lies ihnen Kinderbibel vor und so weiter. Und du hast diesen Tipp gegeben, deshalb gibt es auch das Kirchenjahr. Ja, wir erinnern uns ja immer wieder an Ereignisse, die eh schon geschehen sind und immer gleichzeitig faktisch sind. Aber wir brauchen das, dass wir zu Ostern eben an Leiden, Sterben Christi denken, dass es Kreuzwege gibt, dass wir dann eben wirklich Ostern, also mit Osterhase und Festessen und so weiter nach der Osternacht wirklich das auch feiern. Wir brauchen auch den Advent mit seiner Besinnlichkeit, mit dem Adventkranz, wo das Licht immer weiter zunimmt, mit den schönen Liedern, die man im Advent und zu Weihnachten singt. Das prägt das Herz einfach jedes Menschen und ganz besonders der Kinder. Und bitte noch einmal, also nehmt das Thema Hauskirche ganz fest für euch, ja, und überlegt euch, beschafft euch Anleitungen dazu. Missio, muss ich dazu sagen, wir haben dazu nichts zu bieten, aber es gibt so viele gute Sachen, Bücher und so weiter. wie man jetzt eben Hauskirche bilden kann im Praktischen. Und das möchte ich euch wirklich sehr empfehlen.
Pater Karl, wunderbares Schlusswort. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Genau, ich gebe immer Aufgaben dann am Schluss, wie bei der Mittagsmesse, jetzt auch bei der Stunde der Seele. Bildet Hauskirche, bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch eure Familien, eure Kinder und Enkelkinder, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen vielen Dank auch für die Zuschriften, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Für Ihr Interesse, bitte schreiben Sie uns zum Thema Hauskirche. Möge der liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.